Gut, ich möchte am Anfang einen Text lesen aus Jesaja, vielleicht überraschend, aber der Text trifft so oft auf Elia zu, das ist ganz fantastisch. Es sind bekannte Worte aus Jesaja 40. Und zwar fängt das an in Vers 28 mit einer Frage. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Hast du es nicht gehört? Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Das ist unser Gott. Fantastisch, oder? Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Dieser Text spricht von Gott, dem Ewigen, dem Herrn, dem Schöpfer des Enden der Erde. Er spricht davon, dass Gottes Kraft nie ausgeht, dass er nicht ermüdet, nicht ermattet. Er spricht von seiner Einsicht, die unergründlich ist. Und er spricht von Menschen, die Kraft und Stärke empfangen. Aber es gibt eine Bedingung. Welche Bedingung gibt es in diesem Vers, um Gottes Kraft und Stärke zu erhalten? Wer darf damit rechnen? Die auf den Herrn hoffen. Anders gesagt, die den Herrn erwarten. Das ist eine tolle Verheißung. Erwarten, das ist was anderes als abwarten, oder? Abwarten ist ein bisschen lau. Wir werden sehen. Eigentlich ist das nichts erwarten. Erwartung ist sehr lebendig. Ich habe mal ein ganz hartes Wort gehört, habe ich nie vergessen. Da hat es geheißen, selig die, die nichts erwarten, sie werden nicht enttäuscht werden. Und selig die, die erwarten. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Für einige von uns ist das so ein Wunsch, oder? Boah, ich brauche neue Kraft. Bin müde, bin matt, so viel gelaufen zu Hause. Oder es war lange Zeit so einsam, bin so allein gewesen. Ich brauche neue Kraft, ich brauche neuen Mut. Und hier steht es, die auf den Herrn hoffen. Und lassen Sie uns das hoffen für diese Tage. Die haben wir geschenkt bekommen. Tage, wo wir versorgt werden, wo wir sogar verwöhnt werden, wo wir untereinander sind, wo wir einander ermutigen dürfen, wo wir gemeinsam Gottes Wort lesen dürfen. Und lassen Sie uns erwarten, dass Gott etwas tut. Ich werde es öfters sagen in diesen Tagen, Christsein ist nie statisch, Christsein ist dynamisch. Es ist eine Bewegung nach vorne. Gott möchte mit uns vorankommen. Die letztes Jahr hier waren, die müssten heute, also alle Leute, müssten, die an Jesus glauben, müssten heute schon ein bisschen weiter nach vorne gerückt sein als voriges Jahr um diese Zeit. Weil Gott mit uns vorankommen will. Er hat auch gesagt, das heißt in Philipper 1,6, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen wird, bis Jesus wiederkommt. Wir sind eine Baustelle. Es wird an uns gearbeitet. Gott hat was mit uns vor. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Der Adler steht auf dem Felsen und er wartet auf den Wind, den ihn aufheben und mitnehmen wird. So wirkt das bei einem Adler. Er wartet auf den Aufwind. Und wenn der vorbeikommt, dann spürt er das und dann springt er, dann breitet er seine Flügel aus und dann wird er mitgeführt von der Thermik. Und es geht höher und höher. Und wir erwarten auch den Wind des Geistes Gottes. Der Wind weht, wohin er will, und wir brauchen ein Ohr dafür, eine Antenne für Gott, der uns abholen will und mitführen will, höher und höher. Und manche von uns sind vielleicht hier angekommen und sind flügellahm. Und wir dürfen hier unsere Flügel ein bisschen putzen lassen, ein bisschen reparieren lassen, Wir dürfen eine neue Sicht auf Gott bekommen, was er mit uns vorhat. Eine jede von uns, wir sind alle bei Gott bekannt. Er weiß, wie es in uns aussieht. Und er möchte uns nicht nur Hoffnung machen, er möchte die Hoffnung auch erfüllen oder damit anfangen. Und ich hoffe so, dass wir diese Zeit ausnützen werden, dass wir sie gebrauchen werden, dass wir wirklich uns mit der Bibel beschäftigen werden gemeinsam und dass wir so begeistert werden, dass wir am Tisch noch darüber reden. Natürlich, wir reden auch über andere Dinge, aber ich hoffe so, dass wir begeistert werden, buchstäblich. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie springen. Und das tat Elia. Er kam aus dem Hinterland Gilead, das gehörte zum Nordreich Israel damals. Wenn hier Israel ist, von innen aus gesehen, war hier der Jordan und hier lag das Hinterland Gilead. Das war eine Wüste, gebirgige Gegend. Die Leute waren vor allem Viehzüchter, die als Nomaden lebten, ganz anders als in Samaria, als in der Hauptstadt von Israel. Und da kam Elia her, da lebte er. Und eines Tages hat er sich aufgemacht, um den König in Samaria zu besuchen. Und darum geht's morgen. Wir fangen ein bisschen damit an. Und er verließ seine vertraute Welt aus Gehorsam an Gott. Er wagte es, Glaubensschritte zu setzen. Wir müssen nicht alle unser Zuhause verlassen. Aber es ist schon von uns gefragt, etwas zu wagen. Vielleicht mal auszufliegen, aufzufliegen und Glaubensschritte zu setzen. Kurz etwas zu Elias Zeit. Sie bekommen, wenn Sie den Saal verlassen, einen Zettel mit Informationen darüber. Aber ich sage schon mal kurz was darüber. Kernsachen, 9. Jahrhundert vor Christus. Also wir gehen lange zurück in die Zeit. Wir sind im Nordreich Israel. 930 vor Christus hat sich Israel in zwei Teilen geteilt, haben sich die 10 nördlichen Stämme Israels vom Süden getrennt. Wir sind im Nordreich mit Samaria, im Südreich war Jerusalem. Und zwei wichtige Personen in dieser Geschichte, das sind König Ahab, der 7. König Israels, man kann auch sagen der 8. Es war jemand, wie war das, Andreas? Der war nur so kurz König, dass er eigentlich nicht mitzählt. Wie heißt, bitte? Tipi. Ja, wie heißt jetzt Tipi? Also, wir sagen der 7. König Israels und seine Frau Königin Isabel. Und das war natürlich eine gefährliche Frau. Die kam aus dem heidnischen Sidonien und brachte zur Heirat, zur Hochzeit 950 okkulten Baalpriester mit, die dann ernährt wurden von der königlichen Küche. Und diese Frau hatte vor, den Baaldienst zur offiziellen Religion Israels zu machen. Und hat auch damit angefangen, die Propheten Gottes zu ermorden, auszurotten. Und ihr Mann, König Ahab, war ein Schwächling. Der tat alles, was seine Frau wollte. Der war nicht stark genug, um zu sagen, hoppla, was machen wir hier? Also es war eine verheerende Situation in Israel. Das Volk hat sich auch mitreißen lassen in den Baaldienst. Man war Gott untreu geworden und das hat Elia gehört. In Gilead. Und eines Tages taucht er auf, dann ist er am Hof und dann sagt er dem König etwas. Und wir werden bald entdecken, was er sagt. Gilead war eine wüste Gegend, eine gebirgige Gegend, sagte ich schon. Da haben sich ganz gerne Flüchtlinge aufgehalten. Interessant ist, dass David da mal eine Zeit verbracht hat, als er vor Absaloms Truppen flüchten musste. Und auch Jakob ist da gewesen, als er sich vor Laban, vor seinem Schwiegervater verstecken musste, also eine gebirgige Gegend. Aber vielleicht kennen einige von uns auch dieses Negro Spiritual über den Balsam von Gilead. War ganz berühmt. Es gab eine reiche Flora, es gab sehr gute Pflanzen und schöne Pflanzen und Blumen. Zum Baaldienst ist zu sagen, dass Baal der Gott der kananitischen Völker war, ein Fruchtbarkeitsgott, der verantwortlich war für Regen und Sturm, für Sonne, für gute Ernten. Und jedes Gebiet in Kanan hatte seinen eigenen Abgott, der abgeleitet war von Baal. Wir werden einige dieser Götzen auch treffen. Der Baaldienst war ganz extrem und ganz pervers. Bei Fruchtbarkeitsriten haben sich Menschen ritzen müssen, bis sie wirklich stark geblutet haben. Und bei der Anbetung Baals, da geschah es auch, dass Mütter ihre Babys lebendig ins Feuer werfen mussten, die dann lebendig verbrennten. Menschen haben auch in aller Öffentlichkeit auf den Feldern Sex miteinander gehabt, in der Hoffnung, dass das zu einer guten Ernte führen würde. Es gab Tempelprostitution. Also Gottes Volk ist wirklich in dieser Zeit auf Irrwege geraten. Und in dieser Situation ließ Gott von sich hören und hat einen einfachen Mann aus Gilead, er war wahrscheinlich auch Schafshirte oder so, er hat ihn gerufen, um sein Botschafter in Israel zu sein. Elia wurde von Gott bewegt, das Thema für Samstag, das Thema meines Buches, und wurde dem Königspaar in den Jahren danach ein Pfahl im Fleisch. Ich habe manchmal ein bisschen Mitleid mit Elia, weil seine Aufgabe war, immer wieder Gottes Urteil anzusagen. Er musste eigentlich immer eine harte Botschaft bringen. Und er tat es. Er war ein gehorsamer Mensch. Unser Anfangstext heute Abend ist in 1. Könige 17 nur ein Vers. Und dann verstehen Sie schon, dass es nicht allzu lange dauern wird. Ich habe übrigens keinen Schnupfen. Menschen fragen immer, ob ich Schnupfen habe, aber bei mir ist das komisch. Ich bin so begeistert über die Bibel, dass ich spontan Schnupfen bekomme, wenn ich über die Bibel rede. Ich kann nichts dafür. Es ist idiotisch, aber es ist so. 1. Könige 17. Und Elia, der Tischbe war eine Ortschaft in Gilead, aus Tischbe in Gilead, sagte zum König Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Hier steht er. Ohne Ankündigung, er wurde uns auch nicht vorgestellt. Und wir fragen uns, wer war denn dieser Elia? Interessant ist, dass Jakobus, also im Neuen Testament, etwas über ihn sagt, und zwar in Jakobus 5, Vers 17. Da sagt er, Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig. Elberfelder Übersetzung. Er war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, also er war ein normaler Mensch, hätte man auch übersetzen können. Er kannte die gleichen Emotionen wie wir. Er war mal schwach, er war mal stark, er war mal himmelhoch jauchzend, er war mal zum Tode betrübt. Er war ein Mensch wie wir. Er war kein Superheld. Also wir betrachten in dieser Woche nicht einen Menschen, der ein Superheld war, denn damit könnten wir uns, mit so einem könnten wir uns nicht identifizieren. Er war ein Mensch wie wir und die Bibel betont das auch. Aber das Zweite, was Jakobus über ihn sagt, ist sehr, sehr wichtig. Er betete inständig. Und eigentlich heißt es dort im Urtext, er betete betend. Der Mann lebte betend. Das heißt, dass er ständig in Kontakt war mit Gott, dass er ein Mensch war, der wirklich mit Gott wandelte. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir sehr starke Stoßgebete sind. Wenn wir etwas brauchen von Gott, dann beten wir. Aber ein Leben in Gebet. Er betete betend. Er lebte in Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Das war das Geheimnis dieses normalen Menschen. Dieses Menschen von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er war ein normaler Mensch, aber war auch ein Beter. Und es ist ganz interessant, dass man hier in 1. Könige 17 nichts davon liest, dass Gott sagt, Elia, und dass er sagt, ja, Herr, ich höre. Und dass Gott sagt, ich möchte, dass du jetzt nach Samaria gehst, denn ich habe eine Botschaft für den König und es ist deine Berufung zu gehen. Später in der Geschichte kommt das öfters vor, und der Herr sprach und sagte. Und hier lesen wir das nicht. Ich denke, dass ist sehr stark damit verbunden gewesen, diese erste Berufung, mit der Tatsache, dass er ein Beter war. Beten ist risikovoll, denn Fürbitte, gut zu hören, Fürbitte schlägt eine Brücke zwischen Interesse und Beteiligung. Fürbitte schlägt eine Brücke zwischen Interesse und Beteiligung. Als Nehemia, der einen hohen Posten am Persischen Reich, am Persischen Hof hatte, hörte, dass Jerusalem in Trümmern lag und anfing dafür zu beten, dann wurde ihm langsam klar, ich habe vielleicht eine Aufgabe dort. Er fastete, er betete, er weinte und irgendwann geht er dann zu seinem König und sagt, ich brauche einen Sonderurlaub, denn ich möchte da mithelfen in Jerusalem. Und so ungefähr ist es wahrscheinlich bei Elia gewesen, der hat gebetet, der hat gehört, was auf der anderen Seite des Jordans im Gange war und er hat angefangen zu beten für sein Land, für sein Volk und allmählich ist ihm klar geworden, du hast eine Aufgabe. Darum sage ich, beten ist gefährlich. Beten ist gefährlich. Fürbitte, wenn man wirklich für etwas betet, kann es sein, dass Gott uns ruft. Und die Frage, die ich an uns hätte, heute Abend schon, ist, inwiefern bewegt uns das, was in unserem Land passiert? Und inwiefern beten wir dafür? Wir können nicht behaupten, dass wir nichts wissen, denn wir lesen die Zeitung und wir sehen die Nachrichten. Aber was tun wir mit dieser Information? Schütteln wir den Kopf und sagen wir mal, es geht schlimm zu in Europa mit der Krise und alles, was wir hier haben, mit Terrorismus, alles, es ist schlimm. Oder bewegt uns das so sehr, dass wir dafür zu beten beginnen? Das ist gefährlich. Was machen wir mit den Nachrichten? Oder denken wir, boah, wie schön, dass es uns noch nicht erreicht hat, dass wir wenigstens in einem Ort oder in einem Dorf wohnen, wo es das alles noch nicht gibt. Wie schön, dass wir unsere Arbeit noch haben, dass es uns finanziell noch gut geht, dass wir sogar noch Konferenzen und Freizeiten beiwohnen können. Wie schön und gut, danke Herr. Inwiefern bewegt uns das, was in unserem Land oder in der Welt passiert? Wir werden im Brief an Timotheus aufgerufen, um zu beten für Könige und Regierungen, für die Bundeskanzlerin. Für unsere Königin, wir haben eine Königin. Und in der Geschichte von Elia werden wir auch entdecken, dass Gott auch durch Ungläubige wirken kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir für Gläubige und für Ungläubige beten, dass Gott durch sie wirkt, damit es, heißt es im Brief an Timotheus, uns gut geht, damit es unserem Land auch gut geht. Elia wusste also, was sich auf der anderen Seite des Jordans abspielte und er hat gebetet und er ist irgendwie wie der Adler auf seinem Felsen gestanden und hat gewartet auf den Aufwind Gottes und wurde dann mitgenommen, hat Glaubensschritte gesetzt. Ich bewundere ihn, da fängt schon an, dass ich denke, Mai Elia, du hättest auch einfach zu Hause bleiben können, denken, das ist meine vertraute Welt. Ich bin Nomade hier in Gilead, auf der anderen Seite des Jordans ist was los, danke Herr, dass ich hier geboren bin. Aber er steht auf dem Felsen und er betet und er wartet auf den Aufwind Gottes, den ihn mitnimmt. Und er macht einen riesigen Glaubensschritt, als einfacher Mann wagte sich in die Höhle des Löwens. Vergessen wir nicht, dass König Ahab, den er besuchen wollte, eine sehr starke Frau hatte, die das Sagen hatte. Vergessen wir nicht, dass es am Hof wimmelte von Baal-Propheten, von okkulten Propheten, denn wie gesagt hatte Isabel 950 Baal-Propheten mitgebracht und die wurden von der königlichen Küche ernährt. Und da geht dieser einfache Mann hin. Und dann lesen wir in 1. Könige 17, dass er vor dem König steht und sich so vorstellt, ganz interessant, so wahr der Gott, der Israels lebt, vor dem ich stehe. Der Gott Israels lebt, daran darf niemand, auch Israels König, nicht zweifeln. Und Elia steht als Mensch vor diesem Gott, das heißt, er dient diesem Gott. Ich finde das eine unheimlich starke Vorstellung, auch eine bewegende Vorstellung. Der Nomade aus dem Hinterland Gilead ist sich seiner Identität bewusst. Ich bin ein Mann, der vor Gott steht. Und dieses Wissen macht ihn stark. Ich denke, das ist ein Kennzeichen von Männern und Frauen Gottes, dass ihre Identität nicht auf ihre Herkunft oder auf ihrem Wissen oder auf ihrem Erfolg gründet, sondern nur auf Gott. Das ist ein Kennzeichen von Frauen und von Männern Gottes, dass unsere Identität nicht auf unserem Wissen oder auf unserer Herkunft oder was halt gründet, sondern auf Gott. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das zählt. Das zählt, oder? Das ist seine Identität und so stellt er sich vor. Bin ich so eine Person, die das sagen kann, die das sagen würde? Kommt das für mich an erster Stelle? Ich bin eine Frau, die Gott dient. Ich bin eine Frau, die vor Gott steht. Und was bedeutet das dann konkret in meinem Leben? Oder bin ich doch auch abhängig von Dingen dieser Welt, die mir wertvoll, die mich wertvoll machen, mir wertvoll machen? Erfolg, Reichtum, einen Titel, ein Haus, das schöne Auto. Bin ich für mein Gefühl von Selbstwert abhängig von der Meinung anderer Menschen oder bin ich eine, die vor Gott steht? Ist auch ganz entspannend, wenn man das entdeckt. Ich bin eine, die vor Gott steht, muss nicht leisten, muss mich nicht groß machen, er ist groß. Ich bin eine Frau, die vor Gott steht. Und so steht Elia, der vor Gott steht, vor Ahab und hat keine Angst. Und dann sagt er, es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn auf mein Wort. Interessant. Er sagt dem König, dass es nicht regnen wird. Eine Zeit lang, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es 3,5 Jahre lang nicht geregnet hat in dieser Zeit. Und dass es erst wieder dann regnen wird, wenn Elia reden wird. Das ist für den König, der ein Baaldiener geworden war, unglaublich, dass er es wagte, das zu sagen, denn Baal war der Regenkönig. Und hier steht ein unbedeutender Mensch aus Gilead, gekleidet in einem Kamelhaarmantel, wir werden das später sehen, steht auch in der Bibel, ganz einfach und sagt, es wird nicht regnen, bis ich widerspreche. Ein Schlag ins Gesicht von Baal. Und dann denkt man, wie hat er das ausgedacht, wie ist er darauf gekommen? Ich denke, dass dieser Mensch so mit Gott verbunden war, dass er ein bisschen etwas davon wusste, wie Gott denkt. Ich denke, wenn wir die Bibel besser kennenlernen, verstehen wir immer mehr von Gottes Wesen, von Gottes Denken, von Gottes Handeln. Und sein Reden war im Einklang mit Gottes Denken und Handeln. Ich denke an ein Gebet von Salomo bei der Tempelweihung in 1. Könige 8. Da betet Salomo eigentlich dasselbe. Herr, wenn du es sagst, wird es nicht regnen, aber wenn wir uns bekehren, wenn unser Volk zu dir zurückkehrt, dann wird es wieder Regen geben. Und in diesem Sinne spricht auch Elia. Es ist ein Urteil, was er ankündigt, aber es ist nicht ein Urteil, um Menschen zu brechen, kaputt zu machen, sondern um sie zurückzurufen zu Gott. Denn eigentlich liegt auch diese Botschaft drin, Leute, wenn ihr euch bekehrt oder König, wenn du dich bekehrst und dein Volk wieder in die richtige Richtung schickst, dann wird der Regen kommen. Eine Botschaft von Elia. Und damit fängt die Geschichte Elias an. Er hat Gilead verlassen, nicht weil er so stur oder so mutig war, so abenteuerlich war, sondern weil ihm klar geworden war, dass Gott ihn in Israel einsetzen wollte. Er verließ seine vertraute Welt und machte sich auf den Weg in ein für ihn unbekanntes Gebiet. Und ich denke an die Worte Jesu, die werden auch auf Elia zutreffen, bevor er seine Jünger ausgesandt hat, Matthäus 10, wo er auch angefangen hat, über sein Leiden zu reden. Dann hat er seinen Jüngern gesagt, ich sende euch aus in die Welt und bitte rechnet nicht damit, dass ihr überall freundlich begegnet werden werdet. Ihr habt eher mit Ablehnung zu rechnen. Ihr habt mit Verfolgung zu rechnen. Die Menschen werden euch wirklich nicht freundlich aufnehmen. Die werden eure Botschaft nicht annehmen. Aber ich sende euch und ich gehe mit euch. Und hier sieht man im Alten Testament schon etwas davon, was Jesus später sagt. Denn Elias Leben wird immer schwerer. Und ich tue mir schwer damit. Denn manchmal denkt man, also Gott, der Mann hat doch alles aufgegeben. Der verdient doch etwas Besseres, so denken wir, oder? Du sollst den Mann doch belohnen. Aber es wird immer schwieriger für Elia. Und er wird immer stärker, kräftiger. Und er erlebt immer mehr von Gott. Das ist Leben nach deiner Berufung. Man kann es sich leicht machen. Man kann es sich leicht machen und einfach sitzen bleiben, wo man ist und die Nachrichten ein bisschen wegschieben, denken, jetzt denken wir an was anderes. Aber wie gesagt, Gott möchte mit uns vorankommen. Man kann Christ sein und man kann Jünger sein. Gott liebt Christen, segnet Christen, ist bei ihnen, aber er ruft uns zur Jüngerschaft, er ruft uns zu Gehorsam, er ruft uns zu Glaubensschritte, er ruft uns zu Leiden. Aber bei diesen Glaubensschritten und in diesem Leiden werden wir mehr von Jesus erfahren, da bin ich mir sicher, als wenn wir nur Christen sind. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir zu Hause bleiben, wo es sicher ist. Und beten und Bibel lesen, ja. Aber wenn wir aufstehen, in Glauben und sagen, Herr, hier bin ich. Was willst du mit mir tun? Und es kann sein, dass Gott sie ruft, um in ihre Straße, in der direkten Umgebung, eine Stimme Gottes zu sein oder in der Schule ihrer Kinder, wo Dinge nicht in Ordnung sind oder in dem Krankenhaus, wo sie arbeiten. Die Stimme Gottes muss gehört werden. Und Gott sucht Menschen, die wie Elia aufstehen und sagen, hier bin ich. Ich wage etwas mit dir, wenn du mich gebrauchen kannst. Und dann gilt dasselbe, das auch, was wir gesagt haben, komm und iss. Ich will dich stärken, Elia. Bin bei dir. Komm und iss. Ich bin bei dir und ich schenke dir alles, was du brauchst für deinen Dienst. Aber ich will dich einsetzen. Darum geht es diese Woche. Wisst ihr, wir sind so oft, und ich verstehe das, ich bin selber auch so, wir möchten so oft getröstet werden. Denken, Gott ist für uns da. Er möge uns segnen, er möge uns Kraft schenken, er möge uns neuen Mut schenken, alles, was wir brauchen. Und das tut er auch. Aber er geht auch weiter. Er sagt, seid ihr jetzt bereit aufzustehen? Soll ich euch jetzt auf immer verwöhnen? Oder wagt ihr es auszufliegen und groß zu werden, erwachsen zu werden, auch im Glauben? Wenn ihr das wagt, dann werde ich euch mehr von mir zeigen. Dann wird es hier und da sicherlich schwieriger. Aber es wird auch schöner, es wird kostbarer. Wir erleben gemeinsam was. Wagst du es, auf deinem Felsen zu stehen und nicht nur Ausschau zu halten, was geschieht alles? Wagst du es, da zu stehen, zu warten auf Gottes Aufwind und sagst du, hier bin ich? Und wenn wir solche Frauen werden, dann wird es in dieser Welt anders aussehen. In ihrer Straße, in ihrer Umgebung, am Arbeitsplatz, in der Familie. Gott möchte mit uns vorankommen. Wir beten. Herr Jesus, wir haben als Thema für unsere gemeinsame Tage Komm und iss, Stärkung für lange Wege. Und wir sind so dankbar, dass du ein Gott bist, der uns segnen will und der uns abholen will und tragen will und führen will. Wir sind so dankbar für die Verse in Jesaja 40, wo wir sehen, wie groß und kräftig und stark du bist. Und was du uns versprichst, wenn wir Ausschau nach dir halten, wenn wir dich erwarten. Wir müssen bekennen, Herr, dass wir oft zu wenig erwarten. Und dass wir vielleicht auch zu wenig sagen, hier bin ich, Herr. Ich will nicht nur getröstet und gestärkt werden, ich möchte, dass du mich einsetzt bei der Verwirklichung deiner Pläne in deinem Reich. Und wir beten für diese Tage, Herr, dass wir mehr entdecken über Elia, dass wir darin mehr entdecken über dich und dass wir mehr entdecken über uns, über uns und dich. Dass wir entdecken, was du für uns bedeutest, was du uns schenken willst und wo du zu uns berufst. Und an diesem ersten gemeinsamen Abend beten wir, dass du uns deinen Frieden schenkst, gute Gedanken, einen guten Schlaf, und offene Augen und offene Ohren für dein Wort und für dich. Danke, Herr, dass wir diese Tage geschenkt bekommen haben, dass wir einander auch geschenkt worden sind. Danke für die Gemeinschaft, die Freundschaft, die wir erleben werden. Danke für dich. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich. Und wir wollen dir danken, dass du unter uns bist, in unserer Mitte. Und wir beten, Herr, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dich hören. In Jesu Namen. Amen.